2. Korinther, wer mitlesen möchte, 1. Korinther, soweit sind wir noch nicht. Kapitel 15, wir sind immer noch im Kapitel 15 und da die Verse 20 bis 28. Ich will vorweg sagen, willkommen zu einer Osterpredigt im Juli. Das ist nicht die erste. Na, wir haben ja schon andere Osterpredigten in dieser Reihe gehört. Aber das zeigt uns auch, dass die Auferstehungshoffnung immer aktuell ist. Die ist immer, die sollte immer da sein, immer in unserem Bewusstsein, immer in unserem Herzen. Und deshalb ist es auch schön, dass wir heute wieder eine Osterpredigt hören können. Ich lese mal die Verse 20 bis 28 des 15. Kapitels vor. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling, Christus. Danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, wenn er das Reich dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Also Satzbezug, denn alles hat Gott Christi Füßen unterworfen. Ja, denn alles hat Gott Christi Füßen oder der Vater Christi Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Schwieriger Text? Oder mal schauen. Gut, mal sehen, ob das geht hier. Oh, nö. So, jetzt habe ich es. Ja, hier seht ihr Überblick über den ersten Teil. Die Predigt hat 2 Teile. Im ersten Teil gehe ich einfach durch den Text. Mal schauen, was der Text uns zu sagen hat. Im zweiten Teil, der kürzer ist, geht es um Schlussfolgerungen aus diesem Text für unser Leben hier und jetzt. Ja? Wir gehen also so durch und das Erste ist, Christus ist der erste Auferstandene. Im Text heißt er, ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Das haben wir hier. Christus ist der Erste, der von den Toten auferweckt worden ist, der Erstling der Entschlafenen. Erstling, das hat im jüdisch-hebräischen Kontext ja einen bestimmten Sinn. Zum Beispiel ging man durch das reife Kornfeld und nahm eine Handvoll Korn und das waren die Erstlinge der Ernte. Und das sagte einem, da kommt jetzt noch mehr. Da kommt die große Ernte herein. Das sind die Erstlinge, die sind ein Vorgeschmack, die sind ein Vorzeichen, eine Ankündigung, eine Vorschattung auf das, was kommt. Und Christus ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Und wir, die wir Christus angehören, wir werden folgen. Wir werden folgen, wenn Christus wiederkommt. Da wird es eine große Ernte geben. Ganz reif. Das sagt das hier. Christus ist der Erstling der Entschlafenen. Und ich glaube, wir haben das schon mal in der Predigt gehört vor kurzem. Manche werden sagen, na ja, Christus ist ja nicht der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Das stimmt. Zum Beispiel Jesus hat Lazarus erweckt, er hat den Jüngling von Naim erweckt, er hat die Tochter des Jairus erweckt, der Petrus hat die Tabitha erweckt, es gab noch andere Auferstehungen von den Toten. Aber diese armen Menschen mussten alle in ihren alten Körper zurück und dann nochmal sterben. Christus aber ist auferstanden mit einem neuen Leib, mit einem unverweslichen Leib, mit einem unvergänglichen Leib, einem Leib für die Ewigkeit, einem Auferstehungsleib. Und so dürfen und werden wir alle, die wir Christus angehören, auch einst auferstehen. Das ist unsere Auferstehungshoffnung. So, und warum ist das so? Und da geht jetzt Paulus dann weiter drauf ein, indem er schreibt, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kam auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Ich halte hier mal kurz an. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kam auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wir wissen, dass der Mensch gesündigt hat. Ja? Adam hat gesündigt, Eva hat gesündigt. Adam stellvertretend für den Menschen. Der Mensch hat gesündigt. Der Mensch ist schuld. Gott ist nicht schuld. Christus ist nicht schuld. Der Mensch ist schuld und deshalb muss auch der Mensch die Konsequenzen dieser Sünde tragen. Dieser Schuld tragen, nämlich den Tod. Und deshalb, weil ein Mensch auch büßen muss für das, was er gesündigt hat, ist Christus Mensch geworden. Und er hat alle Schuld aller Menschen auf sich geladen, auf sich genommen, sozusagen in den Gerichtssaal hineingestürmt, wo dann ein Angeklagter saß und Christus hat gerufen, lass den frei, ich war's. So muss man sich das vorstellen. Und so hat Christus die Schuld der Welt auf sich genommen und auch die Konsequenzen, nämlich den Tod. Aber Christus hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Ja? Also es ist hier wichtig zu betonen, das weiß Paulus, dass der Tod durch einen Menschen kam, nämlich Adam, die Auferstehung der Toten auch durch einen Menschen, nämlich Christus. Jetzt geht's weiter, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ich weiß nicht, ob ihr hinten erkennen könnt, was das ist. Das ist eine Matruschka. Also eine Puppe, in der die gleichen Puppen innen drin stecken. Oder Babuschka wird sie, glaube ich, auch genannt. So, das ist Adam. Ja, stellt euch vor, das ist Adam. Und was ist in Adam? Wollen wir mal gucken? Der nächste Mensch, der sieht aus wie noch ein Adam. Ja? Und was ist in dem? Wollen wir mal nachsehen? Noch ein Mensch, der auch wie Adam aussieht. Ich stecke das mal wieder ineinander. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, mit drei wird es klappen. Das bedeutet, wir sind alle aus Adam hervorgegangen. Wir sind alle in Adam drin. Und das bedeutet auch, seine Sünde ist in uns. Sein Versagen ist in uns, sein Ungehorsam ist in uns, sein Tod ist in uns, seine Sterblichkeit ist in uns. Alles das ist in uns. Ja, denn es ist so, wenn jemand in Adam ist, dann ist Adam auch in ihm. Ja, wer in Adam ist, in dem steckt Adam drin. Das Gleiche gilt für Christus. Das Gleiche gilt für Christus. Wenn du in Christus bist, dann ist Christus auch in dir. So sagt es die Schrift. Ja? Wenn du in Christus bist, dann ist Christus auch in dir. Und wir benutzen diese Wendung in Christus sein oft. Paulus benutzt sie oft, sie steht im Wort und wir sagen sie. Ich möchte einmal mal kurz sagen, was ich damit meine heute Morgen. Wenn ich sage, denn das wird ihr jetzt noch mehrfach hören, ja, dass wir in Christus sind. Was das bedeutet. Zum einen vom Wort her bedeutet es zunächst einmal, wir sind Bündnis, Bundesgenossen des neuen Bundes. Was bedeutet es aber jetzt konkret in Christus sein? Es bedeutet, mit Christus verbunden zu sein durch Glauben und Vertrauen. So wie der Weinstock mit der Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Verbunden zu sein mit Christus durch Glauben und Vertrauen, dass wir unser Leben auf ihn bauen, dass wir unser Leben auf ihn setzen, dass wir ihn ansehen und von ihm alles erhoffen, Erlösung, Errettung, Heiligung, ja, ewiges Leben, ja, das, wer das glaubt, ist in Christus. Wer an Christus glaubt, in diesem Sinne, der ist in Christus, der ist in sein Licht hineingetreten. Und wenn du in Christus bist, dann ist Christus auch in dir. So analog, ne? Wenn Adam in dir ist, wenn du in Adam bist, dann ist Adam auch in dir. Wenn du in Christus bist, dann ist Christus auch in dir. Sprich, seine Auferstehungskraft ist in dir. Sein Geist ist in dir. Sein Sinn ist in dir. Du hast Anteil an seiner Natur. Sein Sieg über den Tod ist in dir. Seine Ewigkeit ist in dir. Alles das wohnt dann in dir, wenn du in Christus bist. Das ist die Botschaft hier. Also, ihr Lieben, ich kann nicht fliegen. Also, da kann ich jetzt mit den Armen flattern bis zum Gehtnichtmehr. Ich werde mich keinen Millimeter in die Luft erheben, weil die Schwerkraft mich am Boden hält, wenn ich kein weiteres Hilfsmittel habe, heißt das, ne? Ja. Weil die Schwerkraft meiner menschlich-irdischen sündigen Natur mich am Boden hält. Wenn ich aber in das Flugzeug einsteige, auf dem Christus steht, dann fährt er mich in den Himmel. Und nur wenn ich in ihm bin, kann ich dort hingelangen. Das ist die Botschaft hier. So, und jetzt hat Paulus gesagt, ja, ihr werdet auferstehen. Und dann fängt er an, uns einen kleinen Überblick zu geben über die Endzeitereignisse. Und besser sage ich über einige Endzeitereignisse. Wenn ich von Endzeit spreche, dann meine ich ganz persönlich, die Endzeit beginnt ab dem ersten Kommen Jesu oder mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt. Da fängt die Endzeit an, so benutze ich den Begriff. Ja? Paulus zeigt uns hier einige Endzeitereignisse, nicht alle, einige wesentliche. Er präsentiert auch keine Endzeittheologie und das werde ich hier auch nicht tun, denn dann würden wir ein Wochenseminar brauchen, um das differenziert genug darzustellen, zumal auch es bibeltreue Theologen gibt, die sich da nicht in allem einig sind. Ja. Ich beziehe mich nur auf das, was hier auch steht oder im Wesentlichen. So, dann schauen wir mal, wie sehen die aus? Christi Auferstehung zuerst, das hatten wir schon vor 2000 Jahren. Da sieht man hier auch so ein bisschen zeitliche man sieht einige Zeiträume, obwohl Paulus hier keine Zeiträume nennt. Es geht also nicht um Zeiträume und Zeitpunkte, es geht um eine Abfolge. Christi Auferstehung zuerst. Und dann kommt Christus wieder und dann werden alle, die in Christus sind, auferweckt und bekommen ihren unsterblichen Leib. Und was jetzt hier nicht steht, was Paulus hier nicht erwähnt, das habe ich noch aufgeschrieben, die Gläubigen, die dann leben zu der Zeit, wenn Christus wiederkommt, die werden verwandelt, bekommen auch einen unsterblichen, ewigen Auferstehungsleib. Leib. Also, wenn Christus wiederkommt, bei der Wiederkunft werden die Toten in Christus auferstehen zu einem Leben, zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben. Ebenso diejenigen, die dann noch leben werden, verwandelt werden. Das wird diese Entrückung, die dann noch kommt, das erwähnt der Paulus hier nicht. So, und danach, sagt er, kommt das Ende. Wie viel danach, sagt er nicht, aber danach kommt das Ende. Und was markiert das Ende? Wenn Christus sein Reich oder das Reich dem Vater übergeben wird. Bis das passiert ist, bis also Christus sein Reich dem Vater übergeben wird, muss Christus herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße getan hat. Also bis Gott, bis der Vater alle Feinde unter die Füße Christi gelegt hat. Er muss so lange herrschen. Als letzter Feind, so heißt es im Text, wird der Tod beseitigt. So, jetzt frage ich euch mal, wann beginnt denn die Herrschaft Christi? Aus meiner Sicht hat sie schon begonnen. Sie beginnt mit Tod, Auferstehung, Himmelfahrt, Thronbesteigung des Christus und Ausgießung des Heiligen Geistes, wie Vanja letzte Woche sagt, das ist ein Paket. Ja, damit beginnt die Herrschaft Christi. Und diese Herrschaft Christi, ist durch verschiedene Kennzeichen zu identifizieren. Drei Kennzeichen nenne ich euch. Ich will aber vorher noch mal ganz kurz darauf eingehen, was das heißt, was denn die Feinde Christi sind. Kurz noch mal in Klammern, kurzer Exkurs. Was sind denn die Feinde Christi? Ist vielfältig. Ja, das können einzelne Menschen sein, zum Beispiel Herodes. Das können ganze Menschengruppen sein, wie zum Beispiel römische politische Führer, geistliche Führer, jüdische Führer. Das können die sein, die die Gemeinde verfolgen. Das können auch abstrakte Dinge sein, wie das Böse, die Sünde, der Tod. Das sind auch die Gewalten und Mächte der unsichtbaren Welt, die Dämonen, der Satan, all das und noch viel mehr, das waren jetzt nur Beispiele, sind Feinde des Reiches Gottes, Feinde des Reiches Christi, Feinde des Evangeliums. Und die muss Christus alle besiegen, bevor das Ende kommt. So, und die Herrschaft Christi hat begonnen. Drei untrügliche Zeichen, dass das der Fall ist. Erstens, die Macht des Satans ist eingeschränkt. Die Macht des Satans ist eingeschränkt. Ihr wisst alle aus dem 1. Petrusbrief, dass der Satan natürlich umhergeht wie ein brüllender Löwe und verschlingt, wen er verschlingen kann. Das ist wahr. Aber er ist dennoch ein Satan an der Kette. Er ist ein Satan an der Kette und Christus bringt es hiermit zum Ausdruck, wenn er sagt, wenn ich also durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Reich Gottes hat begonnen, weil ihr sehen könnt, ich treibe die Dämonen aus durch meinen Geist, ja. Und auch als er die 70 ausgesandt hatte, die 70 Jünger, da waren die ganz erstaunt darüber, dass sie Dämonen austreiben konnten, Kranke heilen konnten und so weiter. Und Jesus antwortete ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz auf die Erde fahren. Ja, die Macht des Satans ist eingeschränkt, obwohl die Reichweite noch zugegebenermaßen groß ist. Ja. Aber das ist schon ein Zeichen, ein Angeld, ein Vorgeschmack, ein starker Vorgeschmack auf die Herrschaft Christi, die begonnen hat. Das Reich Gottes, das gekommen ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und jetzt kommen wir zu dem schönen Lesungstext, den Ebo vorgelesen hat, Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen. Die Herrschaft der Sünde ist vorbei. Zitiere nochmal Römer 6,6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ist doch so, ne? Wir sündigen jeden Tag. Das muss man natürlich erkennen auch. Wir sündigen noch. Und trotzdem heißt es hier, der Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt. Was bedeutet das? Jetzt kommt dieser Begriff. Wenn wir in Christus sind, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir auf ihn schauen, wenn uns sein Geist, der Heilige Geist, der Geist Gottes leitet, wenn wir das betrachten, was Ebu auch eben vorgelesen hat, dass wir nämlich mitgekreuzigt sind. Unser alter Adam ist mitgekreuzigt. Wenn wir in Christus sind, dann hat die Sünde keine Chance. Dann ist die Herrschaft der Sünde gebrochen. Sie kann dann nicht mehr über uns regieren. In Christus. Auf ihn schauen, wenn wir in ihm sind, wenn wir in seinem Licht sind, wenn sein Geist uns leitet, dann überwinden wir darin die Sünde. Abgesehen davon, dass alle Sündenschuld bezahlt ist, worden ist am Kreuz und damit schon die Sünde auf Ewigkeit hin ihre Macht verloren hat und ihre Wirksamkeit. Das ist der zweite Punkt. Das dritte Zeichen, dass Christi Herrschaft schon begonnen hat, ist, der geistliche Tod ist beseitigt in Christus. Ich weiß nicht, ob ich das auch habe. Ja. Sieg über den geistlichen Tod. Das kennen viele, Johannes 5,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, in Klammern, wer in Christus ist, wie geht's weiter? Der ist vom Tod zum Leben hin durchgedrungen. Das heißt, der hat das ewige Leben. Der lebt in Christus. Der hat das wahre Leben. Der hat das Leben, das in Christus ist. Der hat die Kraft der Auferstehung. Der ist vom Leben jetzt schon, vom Tod jetzt schon zum Leben hindurchgedrungen. Und das ist geistliche Tatsache und Wahrheit in dir, wenn du in Christus bist, du Christus angehörst. Noch einmal kurz unterschieden, was ist denn der geistliche Tod? Es sind alle geistlich tot, die nicht in Christus sind, die nicht ihm gehören, die nicht an ihn glauben, die sind alle geistlich tot. Die von Gott abgewandt sind, die von Gott getrennt sind, die ohne Gott leben, die sind alle geistlich tot. Im Glauben an Christus wird dieser geistliche Tod, der die Sünde, der auch Sünden hervorbringt, wird dieser geistliche Tod beseitigt, besiegt. Da gibt es aber noch den körperlichen Tod. Da müssen wir alle durch, denn dieser Leib ist vergänglich, er ist Fleisch, er ist zeitlich. Und je älter man wird, desto mehr merkt man das. Ja, der muss noch vergehen. Aber hier der Text sagt uns, auch der leibliche Tod wird beseitigt. Wann wird denn der Tod endgültig beseitigt? Mit allem. Wann ist das? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da trefflich drüber streiten könnten. Machen wir aber nicht. Ich gehe ein paar Verse weiter im 1. Korinther, Kapitel 15, nämlich die Verse 54 bis 55. Wenn ihr euch die mal anschaut, ich lese die vor. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Wenn dieses Verwesliche, also mein verweslicher Leib, wenn der unsterblich gemacht wird, wenn der seinen neuen Leib bekommt, seinen ewigen Leib, dann ist das Wort erfüllt. Tod ist verschlungen in den Sieg. Das bedeutet, der letzte Feind, der Tod, ist bei der Wiederkunft Christi beseitigt. Das schließe ich daraus. Mann, gibt es andere Schlüsse? Da gibt es Diskussionen über Zeitabfolgen und Zeiträume. Mein persönlicher Schluss hieraus, bei der Wiederkunft Christi ist der letzte Feind, der Tod besiegt. Und dann kommt das Ende. Und zwar kommt am Ende wird Christus das Reich dem Vater übergeben. Ich lese das mal, was da steht. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, nämlich Christus, ja, das heißt, wenn er alle Feinde besiegt haben wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, nämlich dem Vater, damit Gott alles in allen sei. Für mich logisch gesehen ein bisschen schwierig. Was ist gemeint? Gott hat, der Vater, wenn ich Gott sage, manchmal den Vater, der Vater hat Christus einen Auftrag gegeben, er hat Christus generell einen Auftrag gegeben, den Heilsauftrag, den Auftrag, alle seine Feinde unter seine Füße zu legen. Uns das Heil zu bringen, die Welt zu retten, die Gemeinde zu bauen, alle Aufträge, das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu retten. Das war der Auftrag, den der Vater Jesus gegeben hat. Jesus sagt ja selbst, Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Vater hat sie ihm gegeben, damit Christus sein Werk erfüllt. Und wenn der letzte Feind der Tod besiegt ist, dann hat Christus sein ganzes Werk erfüllt. Und dann wird er die Herrschaft in die Hände des Vaters zurückgeben. Das bedeutet jetzt nicht, Christus ist nicht mehr Gott. Oder er ist irgend so ein Untergott. Nein, Christus ist nach wie vor Gott. Die Dreieinigkeit existiert nach wie vor. Christus ist nach wie vor eins mit dem Vater. Übrigens, Klammer auf, er war immer eins mit dem Vater. Er war immer dem Vater gehorsam. Denn er sagt ja, was ich vom Vater gesehen habe, das habe ich getan. Und was er vom Vater gehört hat, das hat er geredet. Und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er war immer dem Vater untergeben. Er hat die Herrschaft, die der Vater ihm gegeben hat, er hat sie in die Hände des Vaters zurückgelegt, damit der Vater alles in allem sei. Die Dreieinigkeit ist davon nicht angerührt. Hebräer 1,8, da heißt es, von dem Sohn, ja, ich betone, in Hebräer 1,8 heißt es, von dem Sohn, dein Thron, o Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater und Sohn sind immer eins. Wir können, da fängt, ist immer eins. Der Thron des Vaters ist der Thron des Sohnes. Die Herrschaft des Vaters ist die Herrschaft des Sohnes. Das Zepter des Vaters ist das Zepter des Sohnes. Ja, und da fangen unsere Köpfe an zu rauchen. Und das ist auch gut so. Die müssen auch rauchen, denn dafür ist unser Gehirn zu klein, das zu kapieren. Ja. Ist aber wichtig, hier zu wissen. So wie Christus ganz in dem Vater aufgeht, am Ende, wie er sich völlig, drück das jetzt mal menschlich aus, sich völlig mit dem Vater identifiziert, so sollen wir ganz in Christus aufgehen und uns mit ihm identifizieren. Ja. Soweit der Text. Jetzt kommt viel kürzer der zweite Teil. Schlussfolgerungen für unser Leben hier und jetzt. Drei Schlussfolgerungen. Und zwar Schlussfolgerungen aus der Auferstehung, aller Menschen, die in Christus sind. Was bedeutet das für uns heute, jetzt, in diesem Moment, für unser Leben hier? Erstens, im Vergleich zur Welt, wir haben eine andere Hoffnung. Zweitens, wir haben ein anderes Ziel. Drittens, wir haben eine andere Perspektive. Erstens, wir haben eine andere Hoffnung. Paulus sagt, es ist eine lebendige Hoffnung, die wir haben. Es ist eine lebendige Hoffnung. Es ist nicht eine Hoffnung, wie die Welt sie hat. In der Welt ist es zum Beispiel so, da sagst du, ich hoffe, dass morgen schönes Wetter sein wird, denn ich will wandern gehen. Aber es könnte ja auch regnen. Oder sagt er, ich hoffe, dass ich morgen meine Prüfung bestehe. Aber vielleicht geht es doch schief. Die Hoffnung in Christus, die wir haben, die Hoffnung auf das ewige Leben, die Hoffnung auf die Auferstehung aus den Toten zu einem unsterblichen Leben. Diese Hoffnung ist durch den Heiligen Geist geschenkt. Es ist eine gottgegebene Hoffnung. Es ist keine Hoffnung, die auf Menschen Seele oder so weiter beruht. Sie beruht auf einer Schenkung durch Gott. Der hat uns diesen Geist gegeben. Und deshalb kann Johannes auch sagen, im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich ergänze, solches habe ich euch geschrieben, die ihr in Christus seid, damit ihr vermutet oder in Erwägung zieht, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist die Hoffnung. Das ist eine andere Hoffnung. Das ist ein Wissen ohne Schauen. Ich glaube, Andreas sagte das mal. Das ist ein Wissen ohne Schauen. Wunderbar. Geschenkt durch Gott. Wir haben eine andere Hoffnung. So, wir haben ein anderes Ziel als die Welt. Ich sag mal, als die Menschen, die Christus nicht haben, als die Menschen, die ohne Gott leben, die haben nur dieses eine Leben in ihrer Vorstellung. Ja? Die haben nur dieses eine Leben. Mehr ist da nicht. Und die müssen alles reinpacken in dieses Leben, was geht. Alles, ja, was nicht in diesem Leben hier diesseits realisiert wird, ist futsch. Danach kommt ja nichts mehr. Aus, Schluss, Ende, Staub. Sie müssen alles hineinpacken. Erfolg, was Schönes, Glück, Häuser, Autos, Besitz, Reisen. Puh. Was noch? Ihr wisst's. Wir haben den Blick darüber hinaus, über dieses Leben. Da kommt das eigentliche Leben noch. Unser Leben hier ist eine Durchgangsstation. Ja, sozusagen, wir sitzen im Bötchen Jesu, der schippert uns oder der fährt uns durch die Stürme des Lebens und dann kommt die letzte große Welle, der Tod. Da fährt er durch mit uns. Ja, fährt er durch. Früher wie der Jetfall zwischen Ostende und Dover, der bretterte durch die Wellen. Ja, wir haben eine Perspektive auf die Ewigkeit, auf das ewige Leben, auf das wunderbare, herrliche Leben mit Gott, in der Nähe Gottes, bei Christus, ohne Tod, ohne Sünde, ohne Teufel, ohne Schmerzen, ohne Leid. Ihr wisst das, ja, das ist die Aussicht. Und deshalb ist es für uns auch nicht so wichtig, wenn in diesem Leben mal was schief geht. Vielleicht ist es sogar gut, wenn etwas schief geht. Da denke ich gerade an meinen Schwiegervater. Meine Schwager und Schwägerin haben eine USA-Reise gemacht oder eine Nordamerika-Reise und waren die schön rund gefahren. Und dann war der Urlaub nicht lang genug, auch noch New York zu besuchen. Und dann haben sie dann zu Hause gesagt, naja, New York haben wir jetzt nicht geschafft, leider. Dann hat mein Schwiegervater gesagt, hey, wenn ich im Himmel bin, dann werde ich doch nicht sagen, so ein Mist, ich habe New York nicht gesehen. Ja, das ist die Perspektive, oder? Ja. Wenn jetzt alle unsere Ziele in diesem, wenn ich jetzt sage, hier, die Welt hat die Ziele in diesem Leben diesseitig, wir haben unsere Ziele jenseits. Das bedeutet nicht, dass dieses Leben für uns wertlos ist, ganz und gar nicht. Ich finde es wunderbar, mit Christus zu leben, hier auf dieser Erde, unter seiner Leitung, unter seiner Führung, mit seiner Kraft, mit ihm als Hirten und Erlöser, mit ihm als Bruder und als Freund. Das ist doch wunderbar, mit ihm hier zu leben. Und es ist auch wunderbar, durch ihn Frucht zu bringen, die eine Frucht für die Ewigkeit ist. Ja, geistliche Frucht zu bringen, die eine Frucht für die Ewigkeit ist. Das kannst du überall. Du kannst überall geistliche Frucht bringen. Freundlichkeit, Friede, Liebe, Freude. Du kannst es überall, egal wo du bist, am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Beziehung zu anderen Menschen, wo du auch immer bist und wann du auch immer lebst. Also dieses Leben ist nicht sinnlos. Es ist gut. Das ist der zweite Punkt. Wir haben ein anderes Ziel. Drittens, wir haben eine andere Perspektive, der letzte Punkt. Wenn man in Christus ist, hat man einen anderen Blick. Ihr kennt sicher das Lied, Großes wird groß, Kleines wird klein. Mit dieser Perspektive werden die Dinge dieser Welt, was sie auch sind, klein. Und die Dinge Gottes groß, die Dinge der Ewigkeit groß und alle Dinge, die, ja, die geistlichen Dinge werden groß, die weltlichen oder irdischen Dinge werden klein. Das ist besonders wichtig, wenn wir Probleme haben, in Krisen geraten, in Schwierigkeiten geraten, leiden. Und ich weiß, wie schwer es ist, in dieser Situation nicht die Perspektive zu verlieren. Wir verlieren so leicht die Perspektive, ich jedenfalls. Ich brauche mich nur in den Finger zu schneiden. Das reicht schon. Das reicht schon, um die Perspektive zu verlieren. Boah, erschreckend, oder? So sind wir. Aber wir können immer zu Christus schreien. Wenn wir merken, wir verlieren die Perspektive, hoffentlich merken wir das. Das können wir auch merken, wenn andere für uns beten. Wenn wir merken, dann gibt es zwei Gebete, die wir dann sprechen können. Das eine ist, Herr Jesus, rette mich aus dieser Not. Ein legitimes Gebet. Herr Jesus, löse mein Problem. Hilf mir in diesen Schwierigkeiten. Aber es gibt ein besseres Gebet. Oder was heißt ein besseres? Es gibt ein höheres Gebet. Herr, verändere meine Perspektive. Lass mich auf dich schauen. Mach die kleinen Dinge für mich klein und mach die großen Dinge für mich groß. Lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So, durch unsere Perspektive auf die Ewigkeit haben wir eine andere Hoffnung, wir haben ein anderes Ziel und wir haben eine andere Perspektive. Ich wünsche euch für die Woche und mir, dass wir das hautnah erleben. Amen. Amen.